bags are packed, are you ready to go? This time tomorrow we'll be on the road, riding with you in the sunnier days. I wouldn't want it any other way.
Expedition Leben, der Podcast für Freigeister, Soul Sisters and Brothers, für Suchende, Reisende und alle, die ihren eigenen Weg bestimmen wollen. Ich heiße Dorothee Dahl und begleite als Mutmacherin, Lebensgeschichten-Zuhörerin und Life-Coach Menschen auf der Expedition ihres Lebens. Ich zeige ihnen, wie sie ihre ganz persönliche Freiheit auf einem authentischen Weg entdecken können. Nicht alltägliche Lebensgeschichten und Lebensentwürfe möchte ich euch in diesem Podcast erzählen. Und bestimmt habt ihr auch schon die Geschichte von Caro gehört, die nach 10 Jahren Reisen auf der Expedition ihres Lebens, ein bisschen wie Panama, wieder ungefähr dort gelandet ist, wo sie gestartet ist. Ich meine, dass diese Geschichten jeden von uns inspirieren können, sein eigenes Ding zu machen. Egal, in welcher Situation man sich gerade befindet und egal, wie alt man ist. Denn ich bin auch fest davon überzeugt, dass man sich jeden Tag neu entscheiden kann. So, wie sich auch Ulrike Hallers entschieden hat, nicht mehr als kaufmännische Angestellte zu arbeiten, sondern Musicaldarstellerin zu werden. Eine Riesenmetamorphose, die mehr als einen Tag und ganz viel Power und Einsatz gebraucht hat. Wie es dazu kam, erzählt Ulrike Hallers heute im ersten Teil unseres Podcast-Gesprächs. Sie nimmt uns mit auf die Bühnen dieser Welt, berichtet, was es bedeutet, selten zu Hause zu sein und verrät, warum ihr Lebenszeit wichtiger ist als Geld. Ich habe sie am letzten Samstag in Köln getroffen und wir hatten das Glück, auf einer Bühne sitzen zu dürfen. Zwar ohne Publikum, aber mit Sekt, ganz viel Zeit und hin und wieder Leuten, die geschaut haben, was wir da so machen. Bevor wir aber zum Podcast-Gespräch kommen, von dem du heute den ersten und am nächsten Samstag den zweiten Teil hören kannst, gebe ich erst wie versprochen die Gewinner der Buchverlosung bekannt. Ganz lieben Dank an alle, die die Buchposts auf ganz verschiedene Weise geteilt und damit ihr Teilnahmeticket für das Gewinnspiel verdient haben. Heute habe ich alle Namen in das Tool random.org eingegeben und für jeden Podcast einen Gewinner ermittelt. Und weil so viele mitgemacht haben, habe ich noch ein extra Buch draufgelegt. Deshalb gibt es jetzt 3 Gewinnerinnen, die mein neues Buch Expedition Leben, du bestimmst deinen Weg, umgehend per Post erhalten. Es sind Theresa Jansen aus Hundsmühlen, Ines Zimmer aus Berlin und Annabel König aus Kalka. Herzlichen Glückwunsch euch dreien. Viel Spaß bei eurer Expedition lesen und sagt es gerne weiter, wenn euch das Buch gefällt. Für alle, die das Buch noch nicht haben, aber gerne lesen wollen, alle Infos findet ihr auf meiner Seite www.dorotheedahl.de unter Buch und ihr könnt das Buch übrigens auch gerne bei mir bestellen. Schreibt mir dazu eine Nachricht und ich sag euch, wie das geht. Und jetzt ganz viel Freude beim Podcast-Gespräch mit Ulrike Hallers. Genau.
Boah.
Wir sind ja auf einer Bühne, ne?
Mitten auf der Bühne.
Auf einer echten Bühne.
Mhm.
Und Bühnen sind ja sein Ding, ne?
Voll. Absolut.
Ja, genau, weil du bist Musical-Sängerin.
Ja.
Das ist ja so ein Traum, oder?
Ja. Ja, das stimmt. Das ist ein großer Traum, den ich mir da erfüllt habe. Den sich, glaube ich, auch sehr viele erfüllen wollen. Obacht bei der Berufswahl. Aber ja.
Ja, doch. Ist ein großer Traum. Frag mich ruhig weiter.
War das immer dein Traum?
Nö.
Bist du irgendwie
wach geworden und hast gesagt, jo, ich werde Musicalsängerin?
Also mein Traum war eigentlich, erstmal rauszufinden, was ich denn so will. Und das führte mich über einen ganz anderen Weg, nämlich über eine kaufmännische Ausbildung nach dem Abi hier in Köln. Und währenddessen habe ich gemerkt, dass das so gar nicht meins ist. Und ja, und währenddessen habe ich mich dann entschieden, über ein paar kleine Umwege, das anzupacken. Und da ich so ein ganz oder gar nicht Mensch bin, musste das dann halt natürlich auch eine der besten Schulen sein und ja, eine der besten Ausbildungsmöglichkeiten, die es so gibt.
Und wo bist du da gelandet?
Ich bin dann, ich wollte immer nach Wien. Warum eigentlich? Weil es so schön weit weg ist und weil Wien einfach eine wunderschöne Stadt ist und ich sehr gerne reise. Und genau, weil, wie gerade schon erzählt, das nicht so einfach ist, da einen Platz zu kriegen. Also von 200, 300 Leuten, die sich bewerben, gibt es, also in Wien speziell, 8 Plätze, die vergeben werden pro Jahrgang.
Ganz schön cool, da einen Platz zu kriegen.
Voll. Und das war dann halt im ersten Jahr, hat das noch nicht ganz so funktioniert. Dann bin ich erstmal nach Osnabrück für ein Jahr, habe mich da ausbilden lassen, habe da angefangen und bin dann noch einmal zu einer Prüfung nach Wien gefahren. Und die war's dann. Da hat es dann geklappt.
Wie muss man sich so eine Prüfung vorstellen? Eine Prüfung an einer Musical-Schule, bei der so wenig Leute genommen werden?
Eine Prüfung. In Wien ist es so, das ist bei allen Schulen anders. Also es gibt 5 deutschsprachige und in Wien ist es so, dass die ganze Prozedur eine Woche dauert. Und es ist eigentlich wie hinterher im Job bei so einer Audition, wie wir das nennen. Wir haben Vorsingen für dann einen Job. Es bewerben sich sehr viele Menschen. Und ja, dann singt man zuerst 2 Lieder vor und dann wird, das nennt man dann gecuttet, sehr viel auf Englisch. Sprich, da dürfen ein paar schon nach Hause gehen. Dann spricht man einen Monolog vor. Dann wird gecuttet. Dann kommt man am zweiten Tag wieder. Dann muss man vortanzen und irgendwelche Improvisationsübungen machen im Schauspiel. Und dann singt man nochmal Lieder und hier und da. Dann wird wieder gecuttet. Und dann werden Aufstellungen gemacht, wie wer mit wem zusammenpasst. Ob sie sich vorstellen könnten, dass das ein Jahrgang wird, der 4 Jahre hardcore aufeinander hängt, 40 Stunden die Woche. Ja, und dann irgendwann ist große Verkündung und für manche viel Tränen und Leid und für manche der größte erfüllte Traum.
Ja. Und für dich auch. Und, aber bei diesen Cut-Momenten bleibt einem doch jedes Mal das Herz stehen, oder?
Ja, schon. Also das geht wirklich gefühlt um Leben und Tod. Das ist natürlich nicht so. Das weiß man aber erst hinterher, auch jetzt so in dem Beruf weiß man. Also man erfährt dann auch von ganz, man lernt ganz liebe Menschen kennen. Ich habe heute Freundschaften aus den Aufnahmeprüfungen, das ist ganz lustig. Und hinterher weiß man dann, okay, also es ging nicht um Leben und Tod, aber die da keinen Platz bekommen haben, die haben mega tolle Karrieren gemacht in unterschiedlichsten Bereichen. Aber in dem Moment ist es das größte Ding deines Lebens. Das ist schon toll.
Aber ich glaube, das ist auch total wichtig, wenn man zu so einer Audition geht, dass man das als das größte Ding seines Lebens sieht, oder?
Also bei so einer Aufnahmeprüfung bestimmt und bei einer Audition ist das natürlich hilfreich, wenn man es noch so sehen kann. Irgendwann ist es einfach Routine und Beruf. Also es ist sicherlich nicht Routine wie einkaufen gehen, weil du hast schon, es hängt immer sehr viel davon ab und es ist halt dein Job. Du verdienst ja auch dein Geld damit.
Ja.
Und es ist immer aufregend, vor eine Jury zu treten von meistens 8 Leuten, die da sitzen, vor dir aufgereiht, mit einer Miene, als hätten sie 5 Tage nichts gegessen. Und meistens Männer, auch immer sehr spannend, als Frau alleine da zu stehen. Finde ich persönlich zumindest immer sehr interessant. Aha. Obwohl inzwischen gibt es die Quotenfrau, die hat zwar nichts zu sagen, aber die guckt nett.
Interessant.
Genau, daneben ein Pianist. Dann gehst du rein und dann präsentierst du dich bestmöglich. Und da wir ja in der Kunst sind, ist das halt auch mit Höhen und Tiefen verbunden. Mal stimmt die Chemie, mal stimmt sie nicht. Und ja,
spürst du wahrscheinlich schon, wenn du in den Raum reinkommst, oder?
Ja, absolut. Vor allem, wenn man so ein Spüriges ist wie ich.
Ja.
Wie man das bei uns so sagt.
Ein Spüriges?
Ein Spüriges.
Ist das ein Spüriges? Ist das wienerisch?
Ich glaube ja. Okay. Mein Freund sagt das, aber der kommt aus München. Also die Ecke wird es sein.
Okay.
Ein Spüriges. Und das bin ich auf jeden Fall. Und deshalb... ja, und meistens ist das ja auch eine größere Prozedur mit Singen und Monolog und Tanzen und...
Genau, weil du kannst alles, du musst alles können, wenn du dich da bewirbst. Also ich bin jetzt immer noch in Gedanken bei dieser Aufnahmeprüfung, weil mich das unheimlich fasziniert. Wie bereitest du dich da oder wie hast du dich damals dafür vorbereitet?
Boah, das ist jetzt schon eine Ecke her. Wie habe ich mich vorbereitet?
Genau, du bist ja schon sehr, sehr alt.
Weil
du
sehr, bist jetzt, sehr alt.
Wie alt?
Frische 31. Schon sehr, 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 nein.
Ja. So lange ist es nicht okay.
Wie bereitet man sich vor? Man geht zum Gesangsunterricht, man geht zu einer Schauspiellehrerin oder einem Schauspiellehrer, man geht zum Tanzunterricht. Ja, und auch so muss man sich natürlich so ein bisschen Gedanken machen, wie präsentiere ich mich, was ziehe ich an und so weiter und so fort. Also man kann auch nicht dahin gehen und noch nie gesungen haben, dann hat man genau keine Chance. Also man muss schon hingehen und muss eigentlich ja, quasi schon irgendwie vieles können.
Also das wäre auch so dein Tipp für Leute, die sagen, das ist mein großer Traum, ja, das möchte ich gerne machen. Bereite dich vor und lass dich auch von Profis ausbilden, oder?
Ja.
Geh da nicht irgendwie blanko hin, oder?
Ja, also wenn man nicht gerade das mega super Special-Talent ist, wo es vielleicht eins unter Tausenden gibt, die das irgendwie trotzdem so schaffen, ist es ein, denke ich, guter Tipp, sich vorher mit der Materie gut zu beschäftigen und mal zu schauen, wie macht man das denn, auch einfach mal Darsteller zu fragen. Wenn man irgendwen über 10 Ecken, kennt man ja doch irgendwie irgendwen, der einen kennt zumindest. Man kann mich auch immer gerne fragen.
Das ist ein guter Tipp. Also man darf dich fragen. Wir können deine Kontaktdaten in die Shownotes setzen. Und wer sagt, ich möchte da was wissen, darf sich bei dir melden?
Sehr gerne. Also ich habe das ganze letzte Jahr auch jemanden betreut für eine Aufnahmeprüfung. Das mache ich auch sehr gerne.
Ja.
Weil tatsächlich die Krux meistens da liegt, wie verkaufe ich mich als Typ. Es gibt, es ist zum Beispiel reines Schauspiel, ist ganz anders als Musical, ist ganz anders als Oper, ist ganz anders als was weiß ich. Es gibt so viel Tanz und Operette und es gibt noch Jazz oder was auch immer. Es gibt ja verschiedenste Richtungen, die man auch studieren kann zum Glück heute. Und beim Musical bist du halt ein Typ und den musst du auch so darstellen. Und ja, das ist ganz gut.
Ein Typ.
Bestenfalls.
Den du rausarbeitest, oder?
Sozusagen. Es gibt reine Typen und es gibt so Leute wie mich. Ich bin eher, oder ich bin das Chamäleon. Also das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht, in ganz viele unterschiedliche Rollen zu schlüpfen und auch alterstechnisch von sehr jung bis sehr alt viel abdecken zu können und sehr wandlungsfähig zu sein.
Mhm.
Ja, das ist für mich auch eine tolle Challenge, wenn man eine Rolle spielt von 20 bis 45, 50, dann ist das für mich sehr spannend. Ich hätte fast gesagt urspannend, wie der Wiener sagt.
Tolles Wort.
Urspannend. Urspannend. Diese unterschiedlichen Energien auch anzunehmen, die ja ein Mensch in unterschiedlichen Lebensstadien hat.
Wie machst denn du das? Also du bist frische 31 und spielst dann jemanden, der 50 ist. Wie nimmt man die Energie an? Wie versetzt man sich da rein? Wie macht man das?
Ich glaube, ein gewisses spüriges Talent gehört dazu.
Ja.
ich beobachte sehr gern und sehr viel Menschen, wie sie sich bewegen. Ein alter Mensch bewegt sich ganz anders wie ein junger Mensch. Wie sie reden, kleine Gesten. Wie sie sich natürlich auch anziehen und verhalten, wie sie ja auch so eine gewisse Lebensweisheit bringen, die ja so mit. Und man sagt mir immer nach, dass ich von meinen jungen 30 schon ganz schön viel weiß. Dann denke ich mir, ja, schön. Also,
Wie wird das jetzt, wenn du 50 wirst?
Oh, um Gottes Willen. Das werden wir dann in einem Interview in 20 Jahren erfahren.
Ja, sehr gut.
Genau. Ich gucke jetzt zwischendurch mal drauf. Einfach nur, um zu gucken, ob das gut läuft. Und es läuft.
Es läuft. Hervorragend.
Wie die Batterie ist geladen. Sein.
Super. Alles in Butter.
Genau. Ja, also wie gesagt, wie mache ich das? Für mich ist es eher so ein Spürding.
Spüren, beobachten, Gesten beobachten, Weisheit beobachten.
Oder in Filmen kann man zum Beispiel toll Rollen sehen und denken, okay, so stelle ich mir die vor. Oder mir hilft auch Musik teilweise, mich so in manche Emotionen reinzubringen oder in manche Situationen. Ja, so irgendwie. Also ich glaube, das muss auch letzten Endes jeder für sich selber rausfinden.
Ja, aber ich finde es spannend, weil das natürlich auch so eine eine große Herausforderung ist, das auch mal auszuprobieren. Ne?
Ja,
ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Aber ja,
oder auch die Chance, mit einer großen Rolle zu bekommen. Das ist ja auch noch sowas. Also wenn man Anfänger ist, entweder hat man halt Glück und kommt sofort an irgendeine super große Bühne und hat irgendwann eine tolle Rolle. Obwohl ich zum Beispiel persönlich der Meinung bin, dass das nicht immer gleich Glück bedeuten muss. Weil wenn du sehr jung bist und sehr unerfahren und dann gleich in diese eigene Welt kommst, wo es sehr anstrengend zugeht. Also
Ich meine, es gibt solche und solche Menschen, aber als sehr feinfühliger Mensch muss man da sehr auf sich aufpassen, dass man sich nicht so verausgabt und wirklich ausbrennt. Das geht sehr schnell in dem Beruf. Du hast keinen festen Tagesrhythmus, du schläfst sehr wenig. Bestenfalls trinkst du nach der Show immer noch schön viel Alkohol, um runterzukommen, weil man trinkt dann noch mit Sektchen mit seinen Kollegen und dann sind es mal zwei und am nächsten Morgen musst du halt auch wieder fit sein.
Das spät in der Nacht wahrscheinlich, genau, ne? Hast wenig gegessen. Nacht,
ganz und genau. Und das ist alles ein eigentlich sehr ungesunder Lebensstil, wenn man da nicht auf sich aufpasst.
Ja.
Der aber so vorgegeben wird, da kann man gar nicht so viel erstmal machen, also nur sehr bei sich sein und sich seinen Raum nehmen und so. Und ich kann nur von mir sprechen, aber das hat gedauert, das erstmal rauszufinden. Und ja, insofern.
Darf ich nochmal so zurückspringen zu der Schule? Also du hast das jetzt auch eine Aufnahmeprüfung geschafft, warst eine von diesen 8 Leuten, die genommen worden sind. Und warst vorher, also ich kann mir das kaum vorstellen, weil, also ihr könnt sie ja jetzt nicht sehen, aber sie ist eine wunderbare, quirlige Frau mit einer wahnsinnig tollen Ausstrahlung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du in 8 Stunden in einem Büro sitzt und kaufmännische Dinge tust. Ich bewundere Leute, die sowas tun.
Ich auch.
Aber wie hast du dann diesen Switch hinbekommen und wie war das dann in der Schule?
In der Schule meinst du?
Wie in der Schule, in der Musical-Schule. Also was passierte dann?
Spannende Frage. Also von heute auf morgen.
Wie ist aus der kaufmännischen Angestellten die Musical-Frau geworden?
Wie spannend. Also Musik war immer schon so dabei. Musik und Sport, das waren immer so meine Sachen. Und nach der Schule, man hört ja dann von Eltern immer, da kann man kein Geld mit verdienen und so, mach das nicht. Obwohl meine Eltern da sehr harmlos waren, muss ich gestehen. Also meine Mama hat eigentlich, was hat sie gesagt? Sie immer so, mach, was dich glücklich macht.
Guter Text, oder?
Ja, und gleichzeitig natürlich immer mit der Sorge, dass es ihrer Tochter dann auch wirklich gut geht. Und ich wusste wirklich nicht, was ich machen soll nach dem Abitur. Weil ich naturwissenschaftliche Eltern habe, Chemikerinnen und Physiker. Und ich als Springinkel mittendrin, musikalisches, wusste wirklich nicht. Also das hat mich überhaupt nicht interessiert und es war überhaupt nicht meine Welt. Ich bewundere das sehr, aber ich kann damit leider nicht sehr viel anfangen. Und habe dann diese kaufmännische Ausbildung, wohlbemerkt, in einer Kulturstiftung hier in Köln gemacht. In der SK-Stiftung Kultur.
Ja, ja.
Unter einer bezaubernden Ausbilderin, mit der ich heute noch herrlichen Kontakt habe und die lustigerweise durch mich wieder ans Singen gekommen ist.
Vielleicht hört sie diesen Podcast.
Hallo Mechthild!
Okay, hallo Mechthild.
Genau, und zwar bei meiner damaligen Jazzlehrerin Angelika, Jazzgesangslehrerin. Hallo Angelika! Die ist auch in Köln. Tolle Lehrerin, die inzwischen eine einer der besten Freundinnen meiner Mutter ist.
Witzig. Sehr witzig. Welt ist klein, das ist ja der Köln-Podcast hier.
Absolut, der absolute Köln-Podcast.
Ja.
Und wie gesagt, dann habe ich in Köln diese Ausbildung gemacht und merkte jeden Tag, dass ich mich dahin quäle und das irgendwie nicht so meine Energie ist und irgendwie auch nicht so also sehr liebe Kollegen und Leute, aber einfach so, nö, war nicht so meine Welt. Und dann begann natürlich mein Unterbewusstsein zu rattern. Was könnte es denn sein? Und was habe ich dann gemacht? Irgendwie kam dann so ich habe ein bisschen recherchiert und gemacht und getan, wieder mit Gesangsunterricht eben bei Angelika angefangen. Also wieder. Mit 18 habe ich meine erste Gesangsstunde gehabt. Ich habe echt spät angefangen. Und mit 20 hatte ich meine erste Tanzstunde. Also ich habe wirklich spät angefangen. Und dann hat meine Tante gesagt, du, ich habe da was gelesen, in Hamburg gibt es so einen Musical-Workshop. Und ich war so, ja, Musical und Bühne und ich und kein Geld, geil. Dann hat die mich da mehr oder weniger hingetreten und hat gesagt, du machst das jetzt.
Coole Tante.
Und dann habe ich das gemacht und war seit diesem Workshop Feuer und Flamme. Und es musste dann genau der Beruf sein, weil wenn die Hallas sich was in den Kopf setzt, dann. Und das war's dann. Dann habe ich angefangen, mir meine Lehrer zu suchen, mich vorzubereiten. Neben meiner Ausbildung zum Leitwesen meiner Ausbilderin, Entschuldigung, Mechthild, weil natürlich mein Kopf überall war, nur nicht in der Ausbildung.
Klar.
Und und dann habe ich mich vorbereitet und bin dann zur Prüfung gegangen. Und das hat auch alles nicht gleich sofort geklappt. Ich glaube, ich habe insgesamt 10 Aufnahmeprüfungen gemacht an Schulen. Die 10. war es dann in Wien. Also, wie gesagt, vorher war ich schon in Osnabrück, aber die 10. Aufnahmeprüfung war dann
Idee, wo ich hin wollte.
Aber man muss Durchhaltevermögen haben, ne?
Ja, das, also ich rede jetzt, diese Aufnahmeprüfung, das war innerhalb von 2,5 Jahren, 3 Jahren, wo ich allein mal um einen Platz an einer Uni gekämpft habe.
Also jedes Mal wird man gecuttet, ja, und muss nach Hause gehen.
Genau, das ist
und ein Riesentrauma. Sitzt im Zug und hat es wieder nicht geschafft, oder?
Genau. Richtig frustrierend. Es weiß man zum Glück oder leider da mal zu dem Zeitpunkt noch nicht, eine gute Vorbereitung auf den Job, weil das auch so ist.
Okay.
Also ganz oft, du hast so eine Phase, wo es super läuft und dann hast du eine Phase, wo es einfach mal gar nicht läuft. Und dann ja, muss man damit auch umgehen lernen. Hat aber auch alles so seinen Sinn und seinen Zweck. Also,
kann ich mir ja vorstellen, aber...
Ja.
Ja. Ist auch, glaube ich, schwer auszuhalten, ne? Also tut auch weh, oder?
Tut auch, ja, absolut. Ja. Also das ist schon, man checkt irgendwann, dass es nicht persönlich gegen einen gemeint ist.
Okay.
Das fällt einem am Anfang noch sehr schwer.
Mhm.
Irgendwann versteht man, okay, wenn man Regisseur ist, hat man ein gewisses Bild, dass man auch, natürlich hast du nur ein Rollenprofil, natürlich müssen irgendwo die Bilder erfüllt sein.
Mhm.
Und dann hat er noch seine eigene Vorstellung. Und also das verstehe ich schon. Dann gibt es noch einen Choreografen, der reinredet, einen musikalischen Leiter, der reinredet.
Ja, okay.
Also
es bist nicht, ja, du, die dann, nee, abgewiesen wird,
genau,
sondern es passt dann nicht.
Genau, es passt dann nicht.
Okay.
Oder ja, verschiedenste Gründe. Oder man, es gibt auch einfach schlechte Tage. Man fährt einfach mal irgendwo hin und hat einfach mal einen schlechten Tag und die Stimme sitzt nicht da, wo sie hin soll. Und gibt's auch. Oder muss man sich auch vorstellen, wenn man natürlich jetzt wie ich in Wien lebt zurzeit, ist es super, wenn man in Wien Audition machen kann.
Mhm.
Aber die meisten guten Auditions finden halt irgendwo anders statt, in Deutschland. Und dann fährst du halt für eine Audition in Berlin, dann fliegst du mal, buchst dir selber einen Flug nach Berlin. Und das ist ja nicht so, dass man Reisekosten bezahlt bekommt.
Das musst du auch alles selber bezahlen.
Oder es kam bei mir auch schon vor, dass ich gesagt habe, ich würde die wirklich gern machen, diese Audition. Ich kann sie mir gerade nicht leisten. Gibt's auch. Also da gibt's so ein paar Hürden. Ja, aber dann bucht man sich fleißig seinen Flug und fliegt hin und bestenfalls schläft man bei irgendeinem Freund auf der Couch.
Ja, ja.
Und dann am nächsten Tag ist Audition.
Das heißt, da muss man auch fit sein. Das heißt,
fit,
wach, kannst du nicht mit dem Freund da irgendwie durchfeiern, sondern.
Genau, das kann man dann nach der Audition machen.
Genau.
Okay. Genau. Und dann, und dann macht man sein Vorsingen und bestenfalls macht sich dann noch eine schöne Zeit mit Freunden und schaut sich die Stadt an.
Ja.
Oder fliegt gleich wieder heim, wenn man gerade irgendwo spielt. Das gibt's auch, dass du dann um einen freien Tag bettelst, weil du halt gerade ein Vorsingen bekommen hast. Das wird dir manchmal erlaubt, manchmal nicht.
Aha.
Kommt auch noch dazu.
Okay.
Also, und das ist dann, dass du wirklich bis abends um 10 Probe hast. Dann entweder im Nachtzug oder am nächsten Morgen um 6 sitzt du im Flieger, singst vor, fliegst nachts oder abends wieder zurück und am nächsten Morgen um 9 stehst du in der Probe. Das ist der Job.
Weil du brauchst ja auch einen Anschlussjob, ne?
Absolut. Ich habe allerdings für mich so im letzten Jahr beschlossen, dass ich das nicht unbedingt immer haben muss. Also viele kriegen da die Krise und haben, ich auch, hatte am Anfang Höllenpanik, weil ich dachte, oh mein Gott, morgen ist die Produktion zu Ende und ich habe noch nichts. Und inzwischen ist das für mich das Beste, was mir passieren kann, weil ich der Meinung bin, in einem Job, wo man ja quasi in Endprobenzeiten 12 Stunden am Tag arbeitet, braucht man auch die Zeit, um sich wieder zu regenerieren und wieder bei sich zu sein. Denn das ganze Umfeld, das ist ja auch ein ständiges Energiewirrwarr, das an dir zieht und macht und tut. Und da wird die Perücke gerade gerückt, da muss die Hose passen und da hast du, ist auch toll.
Und jemand pinselt an dir rum.
Jemand pinselt
oder?
Und macht und tut in 3 Sekunden auf die Bühne. Das ist schon, da muss man sehr bei sich sein. Das ist ein ordentlicher Stress. Und danach wieder so diese Regeneration für sich zu finden, zu sagen, so, das war das. Ich lasse es mal nachklingen, ich komme wieder zu mir, ich atme mal durch. Das darf dann in meiner Welt auch mal 1, 2, 3 Monate dauern, bis es zum nächsten Abenteuer geht.
Also das ist so eine Art Puffer, den du auch für dich einbaust und den du dir auch erlaubst.
Ja, wenn es möglich ist. Manchmal kommen 3 Jobs auf einmal und denkst dir, oh, okay, dann zieht man das auch durch, weil man ja nie weiß, wann was kommt oder eben auch mal länger nicht. Und manchmal hat man ein Jahr lang nichts und denkt sich, okay, da sind dann auch schon ziemliche Tiefs mit verbunden, sich da immer wieder zu motivieren und morgens aufzustehen und so seinen eigenen, wie jeder Selbstständige in jedem Beruf ja auch, sich so einen eigenen Tagesrhythmus zu schaffen. Du musst trainieren, du musst fit sein.
Genau, du musst ja fit bleiben.
Du musst die ganze Zeit fit sein.
Was machst denn du da, damit du fit bleibst? Weil du hast ja nicht nur die Stimme, du musst ja auch körperlich fit bleiben, ne?
Ja.
Und tänzerisch und sprecherisch und überhaupt.
Das stimmt. Was mache ich denn da? Also ich persönlich gehe zum Gesangsunterricht. Mhm. Ganz tollen Dozenten in Köln, hätte ich was gesagt, in Wien. Mhm. Ich gehe ganz normal trainieren. Fitness, Joggen, so meine Sachen, die mir gut tun. Mache viel Yoga. Das mache ich aber auch, weil es mir Spaß macht. Und weil es mich einfach ausgleicht. Also
ja.
Ja, tanzen. Ich muss gestehen, mein Schwerpunkt inzwischen ist mehr Schauspiel und Gesang. Einfach auch, weil ich sehr spät mit dem Tanzen angefangen habe. Ich kann tanzen und Partnering und alles, aber ich bin jetzt nicht die super Ballerina.
Partnering ist
Partnering.
Ein Sport. Das bedeutet, dass man mit jemand anders tanzt.
Genau, das haben, meistens Frau, Mann, irgendwie Hebungen oder solche Sachen.
Also richtig?
Ja, halt richtig groß, klein, wie es halt... Ja.
Genau, ja. Das ist das, was ich immer so irre bewundere, wenn ich Tanz sehe. Also, toll.
Ja, das macht auch irren Spaß. Aber das kannst du schlecht üben. Also es ist dann in der Produktion einfach, da wird trainiert. Und genau. Und ja, das mache ich so irgendwie. Ab und an geht man mal seinen Monolog durch oder studiert einen neuen ein.
Mhm. Was heißt seinen Monolog?
Na, du hast so ein... Also, bestenfalls mehrere Vorsprechmonologe.
Ja.
Und naja, die muss man halt immer mal wieder üben. Das ist ja wie Stimme trainieren, wie ein Muskel, der in sich so diese Durchlässigkeit und dass man da irgendwie seine Emotionen hat. Und ja, genau, das ist so das. Genau, und es ist aber nicht nur Arbeit. Inzwischen genieße ich auch und mache einfach mal nichts. Also nichts tun ist schwierig, aber Wolken schauen. Auf der Couch liegen und nach draußen in die Wolken schauen. Und nicht vergessen, dass das alles ja auch noch Spaß machen soll.
Ja.
Das vergisst man manchmal, wenn man die Leidenschaft zum Beruf macht.
Und ist es dann so, du musst die Frage nicht beantworten, aber ist es dann so, dass man in dieser Zeit der Produktion genug verdient, dass man diese Zeit überbrücken kann, dass man sagen kann, ich kann mir das jetzt erlauben, 2-3 Monate auch nichts zu haben? Oder muss man dann sehr, 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 sehr bescheiden sein?
Also das ist auch eine sehr gute Frage. Und sie ist nicht pauschal mit Ja oder Nein zu beantworten.
Okay.
Also es gibt natürlich, wenn du Hauptrolle spielst, verdienst du meistens gutes Geld und dann kannst du dir auch eine Pause leisten.
Mhm.
Die meisten sind da ziemlich wild unterwegs und machen eine Produktion nach der nächsten. Wie gesagt, das ist so meine Schiene, dass ich mich lieber auch mal rausnehme und das auch brauche, weil ich sonst sehr schnell ausbrenne.
Mhm.
Es ist echt ganz unterschiedlich. Was hat mir letztlich eine Agentin gesagt? In den letzten 50 Jahren sind die Gehälter um 50% gesunken.
Oh.
Also der Markt sieht echt nicht so kunterbunt aus gerade. Er ist sehr voll, es sind sehr viele sehr gute Leute da. Und ja, aber das Geld wird halt vorne und hinten und überall gekürzt und die Gehälter werden immer weniger. Also diesen Luxus, sich eine Pause leisten zu können, haben die wenigsten, um mal ehrlich zu sein. Und vor allem für mich habe ich auch entschieden, dass ich nicht jeden Job annehme. Das war auch ein Prozess. Also die meisten, gerade am Anfang, nimmst du alles an, was du kriegen kannst. Hauptsache, du hast was. Und bei mir ist es halt sehr schnell, nach einem Jahr habe ich gemerkt, okay, es geht bei mir so nicht, dass du arbeitest wie ein Tier und trotzdem kein Geld für die Miete hast. Und das geht nicht. Also habe ich beschlossen, okay, ich nehme nur die Job an, die sich für mich entweder finanziell rentieren oder wo die Rolle fantastisch ist. Bestenfalls natürlich beides.
Und die Kombination wäre natürlich ganz praktisch.
Genau,
ja, klar.
Genau, das hast du nicht oft. Das hast du wirklich nicht oft. Und manchmal sind auch Jobs dabei, die mache ich einfach fürs Geld. Das ist dann auch meine Entscheidung. Die muss ich mir dann auch immer mal wieder hochholen, wenn dann die Momente in der Produktion sind, wo du denkst, oh, was mache ich hier? Weil es ist ja schon deine Lebenszeit. Und du bist immer weg von deiner Familie. Du bist nie zu Hause. Du hast nie ein Umfeld. Deine Freunde, wo du sagst, komm, wir gehen mal ein Weinchen trinken. Selten.
Mhm.
Und das verändert sich natürlich auch, je älter man wird, merke ich auch bei mir, dass ich da nicht mehr so bereit zu bin. Ständig irgendwie alles über den Haufen zu werfen, um dann nicht mal meine Miete zahlen zu können. Also da ist die Leidenschaft, ist sehr groß für den Job, aber naja, irgendwo hört es dann trotzdem, finde ich, mit gesundem Menschenverstand auch auf.
Ja, weil das von außen hört sich das nach purem Abenteuer an und heute hier, morgen dort. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es A, unheimlich anstrengend ist und B, was du auch sagst, das ist ganz schön schade ist auch manchmal, dass man nicht sagen kann, ich verabrede mich jetzt mal oder ich komme mal vorbei, weil du weißt, ich bin gar nicht da.
Absolut.
Und dann bin ich nicht da und dann bin ich auch nicht da.
Das stimmt. Also an einem Ort ein festes Umfeld zu haben, ist sehr schwierig. Außer du spielst zum Beispiel Ensuite. Außer zum Beispiel du spielst Ensuite, wenn du halt einen Long Run spielst, dann spielst du aber auch 7-mal die Woche dasselbe Stück.
Ensuite und Long Run, wir lernen Ensuite. Hier lauter
Ensuite, so wichtige,
also ich würde das jetzt mal so, je ne parle pas français, aber ich würde das mal so übersetzen, dass man am Ort spielt und dass man Long Run immer das gleiche Stück über einen längeren Zeitraum spielt. Und das könnte ich mir vorstellen, kann auch vielleicht ein bisschen langweilig werden, oder?
Ja, definitiv. Also es kommt auch wieder darauf an, was du machst. Wenn du natürlich Ensemble spielst und das Stück nicht so toll findest, weil es dich nicht so inspiriert,
ja,
dann kann das schon schnell langweilig werden. Wenn du eine Hauptrolle spielst, wo du denkst, wow, die fordert mich jeden Abend, ist das natürlich fantastisch und ein Riesengeschenk. Aber auch die wird wahrscheinlich nach 10 Monaten 7-8 Mal die Woche die ein bisschen Fahrt, wie der Wiener wieder sagen würde. Also mal so, mal so.
Ja.
Andererseits, wenn du eben nicht so eine lange Produktion spielst, sondern zum Beispiel im Stadttheater, die dann im Monat vielleicht 3-4 Vorstellungen spielen, manchmal auch nur eine. Das ist total spannend, weil du viel Abwechslung hast. Auch sehr fordernd, weil du natürlich zum Beispiel, wenn du gerade 3 Produktionen hast an unterschiedlichen Stadttheatern, spielst du heute Abend Kiss Me Kate und morgen Abend Cats und übermorgen, was weiß ich, sag mir ein gutes Musical, Love Live von Kurt Weill, das ich letztes Jahr gespielt habe.
Okay, ja.
Und dann ist das mit Text drauf haben und Choreos und so. Und es gibt auch Leute, die haben 5, 6, 7 verschiedene Produktionen in einem Monat.
Kommt man nicht in seinem Kopf damit total durcheinander?
Es geht.
Also wie kriegt man das übereinander? Da muss man 31 sein, glaube ich, damit man das hinbekommt, oder?
das geht. Also du bist halt, da kommt ja dein Körper auch zur Hilfe. Diese Art von Sense Memory, wie wir das nennen beim Schauspiel.
Ja.
Wenn du ein Stück gut einstudiert hast, dann ist es manchmal faszinierend, wie du 3 Minuten vor Auftritt denkst, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung von meinem Text. Und dann stehst du auf der Bühne, du musst ja zu diesem Zeichen raus und der ist da.
Wow.
Das hat aber auch was mit, mit Selbstvertrauen zu tun. Das muss man auch lernen, das ist ein Erfahrungsding.
Ja, ja.
Manchmal ist er auch nicht da.
Okay, was machst du dann?
Was macht man dann? Mir ist das zum Glück noch nie passiert. Ich kenne das von Kollegen oder höre es oder habe es auch mitgekriegt. Und dann, also Text vergessen ist eigentlich eine lustige Geschichte, weil entweder bist du so routiniert, dass du es so überspielst, dass es niemand merkt. Und es kann sehr, sehr lustige Konversationen werden. Wenn du einen guten Partner hast, ist es sehr lustig. Weil, mir fällt ein, ich hatte mal was mit einem Kollegen, da ist er nicht auf den Text gekommen und ich wusste seine Line und ich bin ihm dann immer zur Hilfe gekommen, aber er ist ums Verrecken nicht draufgekommen. Und dann haben wir uns da was zusammenklamüsert und irgendwann haben wir es nur noch wirklich, wir mussten lachen und haben es natürlich unterdrückt, es geht ja nicht, dass man da irgendwie, und das Publikum hat es geliebt, weil sie es mitbekommen haben irgendwann und es gab Applaus und alles.
Es war einfach witzig.
Das ist einfach witzig. Und das Publikum, also ich habe nie die Erfahrung gemacht, dass sie das nicht mögen. Meistens ist es sehr sympathisch und sie sind fast schon glücklich, dass sie irgendwas Unikates haben, an dem sie da teilhaben können.
Ja.
Und also das waren schon die lustigsten Momente. Oder also ich bin immer jemand, ich agiere sehr gerne mit Publikum. Ich liebe das. Also so ganz, ganz große Bühnen sind mir eigentlich zu groß. Ich habe zum Beispiel einen Wettbewerb gemacht, wo ich sie dann ganz spontan, nicht geplant, mit eingebunden habe. Und die fanden das großartig. Und sowas finde ich auch großartig. Weil
wie machst du das? Also wie kriegst du den Kontakt zum Publikum dann hin?
Boah, das ist so ein...
Oder wie stellst du den her?
Na, entweder ist es irgendein lustiger Kommentar, der nicht geplant war und wo sie eh schon lachen. Und dann kommentiere ich nochmal deren Reaktion. Und dann ist man irgendwie auf so einer Schiene. Aber das ist ganz intuitiv und...
Und da, darfst du das oder steigt dir dann hinterher der Regisseur aufs Dach?
Also in der Produktion offiziell darfst du das nicht.
Es ist ja wie bei einem Musikstück so eine Art...
Ja, du kannst ja auch nicht, wenn du...
Genau,
du kannst ja nicht einen Mozart irgendwie mal schnell mit dem Orchester improvisieren. Obwohl ich sagen muss, da ist Musical und Schauspiel natürlich viel freier. Und da, also es passiert halt einfach manchmal was. Und das ist eher dann so das Improvisationstalent, dass man da was Lustiges draus macht.
Und das darfst du dann auch mal
musste auch, nutzen. Weil du musst ja irgendwie wieder die Kurve kriegen.
Ja, ja, klar.
Also einfach so würde ich es mir nicht erlauben. Da steckt dir wirklich der Regisseur aufs Dach. Okay. Oder die Abendspielleitung und da kriegst du eine Verwarnung und sowas. Das wird dann schon...
Ah ja.
Also da kann nicht jeder machen, was er will. Aber bei einem Wettbewerb oder so ist ja dein Programm. Da ist ja alles möglich.
Okay.
Ja, genau.
Ja, toll.
Ja.
So, das war der erste Teil vom Podcast-Gespräch mit Ulrike Hallers und ich freue mich, wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir und ihr auch schon gespannt seid auf die Fortsetzung am nächsten Samstag. Dann wird Ulrike darüber berichten, wie es auch für sie weitergehen soll und wie sie so ihre nächste Zeit geplant hat, welche Projekte auf dem Programm stehen und wie sie sich das so alles vorstellt. Und wenn ihr Lust habt, mit Ulrike zu arbeiten, dann nehmt gerne Kontakt mit ihr auf. Die Webseite findet ihr in den Shownotes und auf meiner Seite bei den Informationen zu dieser Episode. Und dann könnt ihr mit ihr gemeinsam überlegen, wie ihr zusammenarbeiten könnt und was ihr von ihr lernen könnt. Ich finde, sie ist ein unglaublich inspirierender Mensch und sie hat richtig was drauf und man kann unheimlich schön mit ihr lachen, wie ihr in diesem Gespräch ja auch schon gehört habt. Und wenn ihr sie singen, tanzen, spielen sehen wollt, dann schaut mal auf den Veranstaltungsplan auf ihrer Webseite und geht sie ganz schnell besuchen. Das lohnt sich. Home is with you wherever that may.